NDR Info. Echo des Tages.
Unser Überblick über die wichtigsten Themen des Tages, die Schlagzeilen. 13 Frauen, 14 Männer, Ursula von der Leyen stellt die Mitglieder der neuen EU-Kommission vor. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Diagnose Brustkrebs, Manuela Schwesig zieht sich vom kommissarischen Parteivorsitz der SPD zurück. John Bercow spricht von Ermächtigung, seit heute ist das britische Unterhaus beurlaubt. Maas trifft auf Wong. China empört sich über die Begegnung des Außenministers mit dem Bürgerrechtler aus Hongkong. Wie sicher ist die schwarze Null? Auftakt der Haushaltsberatungen im Bundestag und Deutschland bleibt Bildungsland, hinkt Asien aber weiter hinterher, sagt die OECD. Am Mikrofon begrüßt sie Michael Weidemann. Herzlich willkommen. Das war ein schweres Stück Arbeit für Ursula von der Leyen, die neue Präsidentin der EU-Kommission. 27 Posten hatte sie in ihrem Team zu vergeben, das eine Art übernationaler Regierung Europas darstellt. Und dabei mussten die unterschiedlichen Regionen mit ihren speziellen Interessen genauso berücksichtigt werden wie die großen politischen Parteienfamilien. Vom Anspruch auf die paritätische Besetzung mit Frauen und Männern ganz zu schweigen. Heute hat von der Leyen die Mitglieder ihrer neuen Kommission vorgestellt. Malte Pieper war dabei.
Sie war sichtlich nervös, als sie die kleine Bühne im Pressesaal der Europäischen Kommission hochkletterte, dicht umringt von Kamerateams und Fotografen aus ganz Europa. Als sich die Aufregung ein wenig gelegt hatte, stand dann eine Frau im Rampenlicht, die sich erst einmal Wort für Wort an ihr vorgefertigtes Skript hielt.
Je crois que nous avons une liste excellente.
Wir haben eine ausgezeichnete Liste an Namen hier, Männer und Frauen, liest Ursula von der Leyen ab und lächelt zum ersten Mal ins Publikum. Es ist der Moment, an dem sie anfängt, sich frei zu schwimmen, indem sie den Kampf aufnimmt nach dem Motto, versprochen, geliefert.
I want this college to be gender balanced, but I also want this college to be balanced geographically.
Sie habe eine geschlechterneutrale Kommission haben wollen, also annähernd gleich viele Männer und Frauen, aber sie wolle eben auch eine regional ausbalancierte Kommission haben. Und genau das habe sie geschafft, lächelt Ursula von der Leyen. Osteuropa sei genauso mit herausragenden Positionen vertreten wie der Süden, der Norden und der Westen der EU. Gelingen könne ihr Projekt einer Kommission der Zukunft des 21. Jahrhunderts aber nur unter einer Bedingung. Ihren 26 Kollegen müsse in ihrem neuen Kommissionsjob eines klar sein.
Sie sind jetzt Europäer, die in erster Linie im europäischen Interesse handeln.
Und handeln lassen will von der Leyen besonders in folgenden drei Bereichen. Erstens Klimawandel. Europa soll nicht nur der erste klimaneutrale Kontinent werden. Europa soll auch der Kontinent werden, der die technischen Innovationen der Zukunft entwickelt, der auf die aktuellen Probleme Antworten liefert. Federführend verantworten soll diesen grünen Deal der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans, der einer ihrer herausgehobenen Vizepräsidenten wird. An seiner Seite die dänische Liberale Margarete Vestager, die sich um die digitalen Herausforderungen der Zukunft und weiterhin auch um den Wettbewerb kümmern wird. Also wie in der Vergangenheit um jede Menge Streit mit den amerikanischen Internetriesen Google, Amazon und Apple zum Beispiel. Der dritte im Bunde ist der lettische Christdemokrat Valdis Dombrovskis, auch er ein herausgehobener Vizepräsident. Er soll die soziale Komponente der EU absichern, sich darum kümmern, dass, wie es von der Leyen formuliert, die Unternehmen für die Menschen da sind und nicht nur die Menschen für den Gewinn der Unternehmen. Ihre Kommission habe ein klares Bild vor Augen, für das sie arbeiten werde, so Ursula von der Leyen.
Es ist ein Europa, das ein internationaler Spieler, ein Player sein muss, der sichtbar sein muss in den Fragen, wie gehen wir um mit unseren Freunden, den Vereinigten Staaten von Amerika, aber wie positionieren wir uns gegenüber einem selbstbewussten China? Was ist unsere Rolle im Nahen und Mittleren Osten?
Und wie sorge man auch durch Investitionen in Afrika dafür, den Menschen dort eine Perspektive zu bieten, sodass sie sich nicht mehr auf den Weg über das Mittelmeer machen, hofft die künftige Kommissionspräsidentin. Am Zug ist nun das Europaparlament, das alle potenziellen Kommissare in den nächsten Wochen anhören wird. In den letzten Jahren fielen dabei immer mal wieder Kandidaten durch. Eng könnte es jetzt nach Ansicht von Beobachtern vor allem für drei Kandidaten werden. Den polnischen Landwirtschaftskommissar, die rumänische Verkehrskommissarin und den ungarischen Erweiterungskommissar. Gegen die ersten beiden laufen Ermittlungen. Dem anderen wird vorgeworfen, es mit der Rechtsstaatlichkeit nicht ganz so genau zu nehmen.
Aus Brüssel Malte Pieper. Die Zusammensetzung der neuen EU-Kommission ist auch das Thema des Kommentars im Echo des Tages. Er kommt von Alexander Göbel.
Leicht war es noch nie, eine Europäische Kommission auf die Beine zu stellen. Diesmal aber war es, wenn man die Ausgangslage bedenkt, ungefähr so schwer wie die sprichwörtliche Quadratur des Kreises. Ich finde, Ursula von der Leyen, der ersten Frau an der Spitze einer Kommission, ist dieses Kunststück ganz gut gelungen. Da ist nicht nur die schon viel gelobte Tatsache, dass ihre Wunschkommission endlich zu fast der Hälfte aus Frauen bestehen soll. Schließlich geht es nicht um Symbolik, sondern um Substanz und um Schlagkraft. Und die erhöht von der Leyen durch eine Kombination aus geografischem und parteipolitischem Ausgleich einerseits und eine Mischung aus neuen Strukturen und handelnden Personen andererseits. Zum Beispiel verlässt sie sich auf drei Big Shots, geschäftsführende Vizepräsidenten, die alle noch eigene und verzahnte Portfolios haben. Darunter der Sozialdemokrat Franz Timmermans, der für das ressortübergreifende Thema Klimaschutz zuständig sein soll, und die liberale Margrethe Vestager für Digitales, die zweite große programmatische Säule dieser Kommission. Mit solchen Personalvorschlägen besänftigt von der Leyen gleichzeitig das Parlament, das in der Spitzenkandidatendebatte viel Unmut geäußert hatte. Natürlich ist eine Kommission ein supranationales, sprich überstaatliches Gebilde. Die Kommissarinnen und Kommissare sind nicht mehr die Botschafter ihrer Länder, sondern sollen europäische Positionen vertreten. Aber das Prestige in den Mitgliedstaaten ist nicht zu unterschätzen und die Besetzung ein wichtiges Signal. Deshalb ist es gut, dass der politisch erfahrene Paolo Gentiloni das Wirtschaftsressort bekommen soll und damit zeigen kann, dass Italien mehr drauf hat als EU-kritischen Populismus. Strategisch klug finde ich es auch, wie Ursula von der Leyen auf die osteuropäischen Staaten zugeht. Die Tschechin Vera Jourova soll als Vizepräsidentin für Grundwerte und Transparenz in Europa zuständig sein. Auch der Slowake Maros Šefčovič soll einer der Vizepräsidenten werden und mit Dubravka Suica soll sich eine Kommissarin um Demokratisierung kümmern, die aus Kroatien stammt, dem jüngsten EU-Mitgliedsland. Klug ist das alles schließlich auch deshalb, weil von der Leyen den EU-kritischen Visegrad-Staaten signalisiert, ich nehme die Region wahr. Damit sichert von der Leyen sich Loyalität und für vielleicht noch härtere Brexit-Verhandlungen kann Geschlossenheit nicht schaden. Erfreulich die Ausgewogenheit zwischen alten Hasen und jungen Gesichtern. Auf der einen Seite der erfahrene Ire Phil Hogan als Handelskommissar, auf der anderen der Litauer Virginijus Sinkevičius. Er ist erst 28 Jahre alt und soll für das Ressort Umwelt und Ozeane verantwortlich sein. EU strives for more, heißt einer der Twitter-Hashtags dieser vorgeschlagenen Kommission. Will sagen, die EU will weiter, will mehr. Auch mehr Verteidigung. Schließlich soll eine Generaldirektion für Verteidigungsindustrie aufgebaut werden. Gleichzeitig aber soll die EU die globale Anführerin der demokratischen Werte sein, betont von der Leyen. Den Beweis, dass der Kreis am Ende wirklich ein Quadrat sein kann, muss sie bald antreten, wenn das EU-Parlament sie lässt und ihr Personalpaket am Ende akzeptiert, wenn auch mit wenigen Änderungen.
Alexander Göbel kommentierte: Wenn Politiker ernsthaft erkranken, macht das automatisch Schlagzeilen. Dabei ist die Diagnose auch bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, in erster Linie ein ganz persönliches Schicksal. Heute Vormittag hat Manuela Schwesig bekannt gemacht, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist und deshalb den kommissarischen Vorsitz der Bundes-SPD, mit sofortiger Wirkung aufgeben wird. Ihr Amt als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern dagegen will sie weiter ausüben. Was Schwesig genau gesagt und wie die Parteispitze darauf reagiert hat, fasst Kai Clement zusammen.
Die Diagnose Brustkrebs hat mich und meine Familie schwer getroffen.
Sehr ernst, aber zumindest äußerlich gefasst, meldet sich Manuela Schwesig in der Schweriner Staatskanzlei am Mittag zu Wort.
Gestern ist dann die abschließende Entscheidung über die Behandlung getroffen worden.
Weitermachen will sie als Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns. Darüber hat Schwesig am Morgen ihr Landeskabinett informiert.
Allerdings ist auch klar, dass ich über einen gewissen Zeitraum meine Arbeitsbelastung reduzieren muss. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, meine Parteiämter auf Bundesebene, also den kommissarischen Parteivorsitz und den stellvertretenden Parteivorsitz, niederzulegen.
Kurz nach Schwesigs nur 5 Minuten langer Pressekonferenz treten Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel in Mainz vor die Kameras. Die beiden also, die mit Schwesig bislang das kommissarische Vorsitzteam der SPD gebildet haben, während die Partei nach einer neuen Spitze sucht.
Und Sie können sich vorstellen, dass uns das sehr, sehr erschüttert, diese Diagnose, und natürlich auch total traurig macht. Sie ist eine junge Frau, eine dynamische Frau.
Schon seit Monaten ist bekannt, dass Thorsten Schäfer-Gümbel zum 1. Oktober zur Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit wechseln wird, kurz GIZ.
Bleibt bei den Entscheidungen, das geht auch gar nicht anders. Ab diesem Zeitpunkt wird Malu Dreyer diese Aufgabe alleine übernehmen, will allerdings gleich den Hinweis darauf geben, dass es dann auch nur noch 8 Wochen sind bis zum Bundesparteitag.
Das ist dann der SPD-Bundesparteitag Anfang Dezember, der nach dem Rücktritt von Andrea Nahles die neue Spitze wählen wird. Die Bewerberinnen und Bewerber stellen sich derzeit auf 23 Regionalkonferenzen der Basis vor. Malu Dreyer betont, man habe größtes Verständnis, dass Schwesig die Ämter auf Bundesebene nun niederlege.
Ja, natürlich sind wir schon länger mit Frau Schwesig auch im Gespräch und es ist eine große Herausforderung, mit einer solchen Diagnose umzugehen. Das weiß jeder, der schon mal betroffen war. Trotzdem sage ich auch gerade deshalb, sie ist eine starke Frau und sie darf zuversichtlich sein, dass sie diese schweren Monate auch schaffen wird.
Gerade in diesen Tagen merkt man, dass Manuela Schwesig sehr fokussiert, sehr klar ist und sehr entschieden ist. Deswegen glaube ich, haben wir allen Grund, auch mit Zuversicht nach vorne zu gucken. Es ist völlig richtig, dass sie sich jetzt konzentriert.
Die gute Nachricht ist, dieser Krebs ist heilbar. So hat es Manuela Schwesig in ihrer schriftlichen Stellungnahme formuliert. Und so sagt sie es am Mittag auch noch einmal in Schwerin.
Es ist mir wichtig, von vornherein offen und ehrlich mit dieser Krankheit und dieser Situation umzugehen. Ich bitte aber zu respektieren, dass weitere Einzelheiten Privatsache sind und auch Privatsache bleiben sollten. Vielen Dank.
Aus Berlin. Kai Clement. Das britische Unterhaus ist im Zwangsurlaub auf Initiative von Premier Boris Johnson für geschlagene 5 Wochen. Die Empörung über diese Blockade des Parlaments hält unvermindert an in Großbritannien. Der scheidende Präsident der Kammer, John Bercow, spricht sogar von Executive Fiat, einer Ermächtigung der Regierung. Imke Köhler über die historische Zäsur im Vereinigten Königreich.
Die Sitzungsperiode des Unterhauses ist beendet, aber nach der turbulenten Debatte gestern Abend geht die Diskussion auch heute weiter. Neuwahlen hat die Opposition abgelehnt. Es sollte aber Wahlen geben, sagen Regierungsmitglieder wie Simon Clark.
It doesn't feel like Parliament is listening to the public.
Es wirkt nicht so, als ob das Parlament der Bevölkerung zuhören würde. Und dann muss die Bevölkerung das Recht haben, ein Urteil darüber zu sprechen in einer Unterhauswahl. Und deshalb haben wir eine gefordert.
And that's why we've called for one.
Die Opposition betont dagegen, dass sie grundsätzlich Wahlen befürwortet, aber nicht zu den Konditionen, die der Premier will. Labour-Politiker und Schattenhandelsminister Barry Gardiner meint dazu,
he wanted to ensure that he controlled the date of it and that would then mean that we would crash out with no deal.
Boris Johnson wollte sicherstellen, dass er das Datum für Neuwahlen bestimmt und das würde dann den No-Deal-Brexit bedeuten, so Gardiner. Auch die Dringlichkeitsdebatten, die es gestern gab, werden heute noch einmal gerechtfertigt. Im Rahmen dieser Debatten hatten die Abgeordneten beschlossen, dass die Regierung interne Dokumente offenlegen soll. Unter anderem dazu, wer wann warum entschieden hat, das Parlament gleich für 5 Wochen zu beurlauben. Offiziell wurde das mit der für den 14. Oktober angesetzten Queen's Speech begründet, der Verlesung des Regierungsprogramms durch die Königin, vor der das Parlament traditionell beurlaubt wird. Allerdings hätten dafür auch wenige Tage gereicht. Der konservative Politiker Oliver Letwin, der Mitglied des Oberhauses ist, gab in der BBC preis.
We've been told that there were people on the inside who were actively discussing.
Uns ist gesagt worden, dass es Regierungsmitglieder gibt, die intensiv diskutiert haben, ob sie das Parlament aus einem anderen Grund beurlauben sollten. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber wir werden es niemals wissen, wenn wir nicht schauen, welche Dokumente es gibt.
And unless we see what documents there are.
Die nahende Zwangspause hatte gestern Abend noch zu ungewöhnlichen Szenen im Unterhaus geführt, als einige Politiker Schilder mit der Aufschrift Silenced, also zum Schweigen gebracht, hochhielten. Andere riefen, schämt euch. Parlamentspräsident John Bercow kritisierte die lange Parlamentspause ebenfalls mit scharfen Worten.
This is not, however, a normal prorogation.
Das ist keine normale Beurlaubung, das ist kein Standard. Es ist eine der längsten in Jahrzehnten und repräsentiert, wie nicht nur viele Kollegen meinen, sondern auch viele Menschen draußen, eine Form der Ermächtigung der Exekutive.
An act of executive fiat.
Einige konservative Abgeordnete weigerten sich danach, Bercow zum Abschluss der Sitzung die Hand zu reichen, wie das am Ende einer Sitzungsperiode üblich ist. Ein weiterer Bruch mit Gepflogenheiten und sicherlich nicht der letzte.
Informationen aus London von Imke Köhler. Wie nun wirkt sich die verfahrene aktuelle Lage im Vereinigten Königreich auf die Europäische Union aus? Wie kann Brüssel geschickt oder wenigstens das Schlimmste verhindernd auf das Brexit-Chaos reagieren? Unser Korrespondent Holger Beckmann ist in den Kreisen der EU-Entscheidungsträger da eher auf Ratlosigkeit gestoßen.
Was bleibt der EU noch an Optionen, um mit Boris Johnson und seinem Brexit-Kurs fertig zu werden? Nicht viele, heißt es in Brüssel. Wenn man sich bei den unterschiedlichen Abgeordneten im Europäischen Parlament umhört, erntet man oft ein Schulterzucken, ein Abwinken, ein schweres Atmen. Und bei denen, die derzeit die sogenannten technischen Verhandlungen über mögliche Nachjustierungen beim eigentlich fertigen Austrittsvertrag führen, kursiert schon der Begriff Zeitverschwendung. Die EU-Kommission gibt sich zu der Frage weitgehend verschlossen. Sie sei spekulativ. Immer wieder betonen deren Sprecherinnen allerdings, dass eben diese Verhandlungen geführt würden, dass es von der britischen Seite nach wie vor keine konkreten Vorschläge gebe, dass man aber an 7 Tagen in der Woche rund um die Uhr offen dafür sei und jederzeit ernsthaft darüber reden wolle. Der Tenor all dieser Aussagen, die Europäische Union kann derzeit nichts anderes tun, als den Geschehnissen in London mehr oder weniger fassungslos zuschauen. Und die 27 müssen Boris Johnson und Großbritannien gegenüber weiterhin geschlossen auftreten. Denn die Befürchtung ist, wenn ein EU-Staat ausschert, um den Briten Zugeständnisse zu versprechen, bekommt die Europäische Union ein ernsthaftes Problem, weil es dann extrem schwer werden könnte, wieder zu einer gemeinsamen Linie zurückzufinden. Es heißt, dann hätte Boris Johnson das britische Brexit-Chaos in die EU importiert. Was bleibt, ist einzig eine abermalige Verlängerung der Austrittsfrist, auch wenn Frankreich und die Niederlande sich dazu bereits skeptisch geäußert haben. Das erscheint in Brüssel derzeit noch als wahrscheinlichste Option, ungeachtet der Tatsache, dass Boris Johnson die unbedingt verhindern will.
Es ist 18.46 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der am Wochenende aus seiner Heimat Hongkong nach Berlin gereiste Bürger- und Menschenrechtsaktivist Joshua Wong ist gestern mit Bundesaußenminister Heiko Maas zusammengetroffen, wenn auch unter eher informellen Bedingungen auf einer Veranstaltung im Reichstagsgebäude. Für die chinesische Regierung war das schon zu viel. Sie hat gegen den Auftritt offiziell protestiert, berichtet unser Korrespondent in Peking, Axel Dorloff.
Außenamtssprecherin Hua Chunying schien am Nachmittag regelrecht wütend, als sie in Peking zu Journalisten sprach. Das Treffen von Bundesaußenminister Heiko Maas mit dem Hongkonger Demokratieaktivisten Joshua Wong sei ein Akt der Respektlosigkeit und einer Einmischung in innere Angelegenheiten. China ist höchst unzufrieden damit und strikt dagegen, dass Deutschland einem Separatisten aus Hongkong die Einreise gestattet hat, sich an Aktivitäten gegen China beteiligt und der deutsche Außenminister Maas mit einer solchen Person öffentlich Kontakt hat. Wir haben dagegen offiziell Beschwerde eingelegt. Es sei falsch, dass deutsche Politiker und Medien die Gelegenheit nutzten, um eine politische Show mit Hongkonger Separatisten zu veranstalten, so Hua weiter. Für die chinesische Staats- und Parteiführung ist der Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong ein Staatsfeind. Die staatlich kontrollierten Medien in Festlandchina bezeichnen ihn, wenn sie ihn erwähnen, mal als Separatisten, mal als Verräter. Taiwan, Deutschland, USA. Die Reisen von Joshua Wong ins Ausland sind für China ein Beweis dafür, dass er ein vom Ausland gesteuerter Agitator ist. Wir fordern die deutsche Seite auf, keine falschen Signale an Hongkongs radikale Separatisten zu senden. Wir fordern Herrn Maas auf, als deutscher Außenminister die Grundprinzipien der internationalen Beziehungen und Diplomatie einzuhalten. Er sollte Gutes für die chinesisch-deutschen Beziehungen tun und nicht als Zerstörer agieren. Joshua Wong selbst hatte sich zuletzt in einem Tweet enttäuscht über den China-Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel gezeigt. Sie hätte sich noch deutlicher für Hongkong einsetzen müssen, zum Beispiel für freie Wahlen. Merkel hatte am Freitag bei ihrem Staatsbesuch in Peking gefordert, Recht und Freiheit müssten in Hongkong gewährleistet und die Probleme im Dialog und ohne Gewalt gelöst werden. Chinas Regierungschef Li Keqiang entgegnete, man werde alles tun, um das, Zitat, Chaos in Hongkong im Einklang mit dem Gesetz zu beenden. Er ist damit der höchste Regierungsvertreter Chinas, der sich bislang zu den Protesten in Hongkong geäußert hat.
Das war eine große Überraschung. John Bolton ist nicht mehr Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump. Über die Umstände seines Rücktritts gibt es allerdings verschiedene Versionen, eine von Bolton und eine von Trump. Aus Washington, Julia Kastein.
Wie so oft kam die Nachricht per Tweet von US-Präsident Donald Trump selbst. Er habe seinen Sicherheitsberater bereits gestern Abend darüber informiert, dass seine Dienste nicht länger benötigt würden.
Ich war mit vielen seiner Vorschläge überhaupt nicht einverstanden, genau wie andere in der Regierung. Und deshalb habe ich John um seinen Rücktrittsgesuch gebeten, das ich heute Morgen bekommen habe, so Trump wörtlich. Sein entlassener Berater offerierte kurz darauf ebenfalls per Tweet eine etwas andere Version. Er habe gestern seinen Rücktritt angeboten und der Präsident habe gesagt, lass uns morgen drüber reden. Dass Trump und sein Berater in vielen außen- und sicherheitspolitischen Bereichen überkreuzt lagen, ist bekannt. So forderte Bolton, der schon in der Bush-Regierung gedient hatte, immer wieder eine wesentlich härtere Gangart der US-Regierung gegenüber Russland, Afghanistan, dem Iran und Nordkorea. Anders als Trump war er auch für militärische Lösungen wesentlich offener. Trotzdem hielt sich Bolton immerhin seit April vergangenen Jahres im Amt. Was letztlich zu Boltons Entlassung ausgerechnet heute führte, verriet Trump nicht. Allerdings soll der Sicherheitsberater vergangene Woche vehement gegen Trumps Pläne interveniert haben, die Taliban zu Friedensgesprächen nach Camp David einzuladen. Trump hatte das Treffen letztlich abgesagt.
Der Bundestag hat mit seinen Etatberatungen begonnen. Was nicht heißt, dass am Ende dieser Woche bereits der fertige Haushalt des Bundes beschlossen ist. Es ist die erste Lesung, sprich die Einbringung der Ein- und Ausgabenplanung, die da durchs Parlament geht. Was deshalb von Bedeutung ist, weil die Kosten des angestrebten Klimaplans der Großen Koalition noch gar nicht eingerechnet sind in das Zahlenwerk. Da es bis zur endgültigen Verabschiedung aber noch 2,5 Monate sind, ist Zeit genug, den Haushalt in den Bundestagsausschüssen entsprechend zu korrigieren. Franka Welz über den ersten Tag der Beratungen im Plenum.
Es ist der dritte Haushalt dieser Bundesregierung, den Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD im Plenum zur Diskussion stellt.
Und wie die beiden zuvor ist es ein solider Haushalt, der ohne neue Schulden auskommt.
Für das kommende Jahr rechnet der Finanzminister mit leicht steigenden Ausgaben von knapp 360 Milliarden Euro und Investitionen von fast 40 Milliarden Euro. Laut mittelfristiger Finanzplanung sollen die Ausgaben bis 2023 auf gut 375 Milliarden Euro steigen.
Und das ist auch richtig so. Denn wir stehen vor großen Herausforderungen.
Allerdings fehlt das wohl wichtigste Projekt im derzeitigen Etatentwurf, Investitionen in den Klimaschutz. Der Klimawandel habe mittlerweile ein bedrohliches Ausmaß erreicht, so Scholz.
Und jetzt ist es 11:55. Wir müssen handeln und die Bürgerinnen und Bürger erwarten das von dieser Regierung und von diesem Parlament zu Recht.
Wie viel Geld die Bundesregierung für den Klimaschutz ausgeben will, dürfte allerdings erst nach der Sitzung des Klimakabinetts am 20. September feststehen. Ob die sogenannte schwarze Null, also keine neuen Schulden, dann noch stehen kann, ist umstritten. Denn für Maßnahmen etwa in den Bereichen Verkehr, Gebäudedämmung, Land- und Abfallwirtschaft könnten weitere Milliarden fällig werden. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Peter Böhringer von der AfD, findet:
Das ist eine parlamentarische Zumutung.
Allerdings hält Böhringer die, wie er sie nennt, CO2-Spielereien ohnehin für überflüssig. Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen im Deutschen Bundestag, Sven-Christian Kindler, sieht das naturgemäß anders. Das Fehlen des Energie- und Klimafonds, über den die Klimaschutzmaßnahmen hauptsächlich finanziert werden sollen, im Haushaltsentwurf, kritisiert aber auch eher scharf.
Es ist Stückwerk, was sie hier abliefern. Und ich finde ehrlich gesagt, dass es keine ökonomischen, keine klimapolitischen Antworten im Haushaltsentwurf gibt. Das finde ich brandgefährlich in dieser Situation.
Das Thema Klimaschutz zieht sich wie ein roter Faden durch Tag 1 der Haushaltswoche. Während der Debatte seines Etats betont etwa Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU:
Es ist auch von entscheidender Bedeutung, dass wir das, was wir beschließen, so weit wie möglich marktwirtschaftlich tun, weil der Markt die Ziele schneller und billiger erreicht als jede staatliche dirigistische Politik.
Deshalb werde er sich dafür einsetzen, dass die Bundesregierung beim Klimaschutz nicht mit Verboten, sondern mit marktwirtschaftlichen Instrumenten arbeite. Das Klimapaket müsse zudem eine Senkung der Strompreise und Netzentgelte mit einschließen.
Dass die Klimaziele im Wohnungssektor nicht zu erreichen sind, ohne öffentliche Milliarden einzusetzen, darin sind sich Baugewerbe, Wohnungswirtschaft und Mieterverbände weitgehend einig. Deshalb haben sie sich heute, 10 Tage bevor das Klimakabinett der Bundesregierung seinen Klimaplan verabschieden will, mit einem gemeinsamen Appell an die Öffentlichkeit gewandt. Das Fördersystem müsse korrigiert werden, um mehr Wohnungen sanieren zu können, lautet die zentrale Forderung. Näheres dazu von David Differdange.
Wohnungswirtschaft und Mietervertreter sind sich einig, es muss schnell etwas passieren. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen im Gebäudesektor um 40% sinken. Häuser müssen besser gedämmt und klimafreundlichere Heizungen eingebaut werden. Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, nimmt die Politik beim Klimaschutz in die Pflicht.
Das wird nur gelingen, wenn die Bundesrepublik Deutschland massiv Geld in diesen Sektor steckt, um den sozialen Frieden zu erhalten. Ansonsten, wenn das nicht passiert, hat man entweder die Klimaschutzziele gerissen, weil die Investitionen nicht getätigt werden, oder eine Überforderung der Mieter.
Wohnungswirtschaft und Mietervertreter fordern vom Staat mindestens 14 Milliarden Euro pro Jahr an Zuschuss für Wärmeisolierungen oder neue Heizungen. Zwei Drittel aller Wohngebäude müssen nach Angaben des Vermieterverbands saniert werden, damit die Klimaziele erreicht werden. Der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, warnt, dass Modernisierungen bisher oft zu höheren Mieten führen.
Man kann im Durchschnitt sagen, etwa ein Drittel dessen, was Sie mehr bezahlen müssen über erhöhte Miete, holen Sie durch eingesparte Heizkosten wieder rein. Und damit ist es natürlich bei vielen Mieterinnen und Mietern außerordentlich unbeliebt. Das kann man sich denken.
Gleichzeitig warnt die Baubranche vor explodierenden Kosten durch immer höhere Energiestandards. Die letzten Prozent Energieeinsparung seien überproportional teuer. Das geht aus einer Studie der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Wohnen hervor. Geschäftsführer Dietmar Wahlberg hält deshalb andere Ansätze für wichtiger.
Viel interessanter ist es, in eine sinnvolle Wärmeversorgung zu investieren, als am Gebäude nochmal 4 Zentimeter mehr Dämmung anzubringen. Wir müssen uns von dem Gedanken befreien, dass das, was wir im Gebäude investieren, immer 1:1 beim Mieter ankommt. Wir müssen die Lasten für höhere Standards gesellschaftlich verteilen.
Auch die Baubranche will, dass der Staat Klimaschutz in Gebäuden mehr fördert. Der Zentralverband des deutschen Baugewerbes fordert außerdem, vor allem bestehende Gebäude zu sanieren. Hier könne man im Vergleich zu Neubauten mit relativ wenig Geld CO2 einsparen.
561 Seiten umfasst der neue Bildungsbericht der Internationalen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Deutschland kommt gut weg im Vergleich der Industrienationen, dennoch ziehen die asiatischen Länder davon. Für die Bundesregierung ein Anreiz, noch besser zu werden in den Bereichen frühkindliche Bildung, Schule und darauf legte der OECD-Bericht in diesem Jahr besonderes Gewicht, auch in den Bereichen Hochschule, Fort- und Weiterbildung. Über die Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse berichtet Dagmar Pepping.
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek fasste die Position Deutschlands im Vergleich der 36 Mitgliedstaaten so zusammen. Deutschland habe ein gutes Bildungssystem und könne international ganz gut bestehen.
Wir sind jetzt im Mittelfeld und wir müssen an die Spitze, wenn wir wirklich innovativ bleiben wollen.
An der Spitze ist Deutschland im Bereich der sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. 40% aller Studienanfänger entscheiden sich für diese Fächer. So viel wie in keinem anderen OECD-Mitgliedsland. Ein Abschluss in diesen Fächern lohne sich ganz besonders, nicht nur finanziell, betont Karliczek.
92% der Erwachsenen mit einem Informatikabschluss befinden sich in Deutschland in Beschäftigung. Bei den Ingenieur- und Naturwissenschaften liegen die Beschäftigungsquoten ebenfalls sehr hoch mit 91% und 87%. Glaube ich, müssen wir uns da auch nicht verstecken.
Die Studentenzahlen steigen in der Bundesrepublik seit Jahren stetig an. Mittlerweile hat ein Drittel aller in der Altersgruppe von 25 bis 34 Jahren einen Studienabschluss. Damit liegt Deutschland aber immer noch deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 44%. Ein Grund dafür das duale System bei der Berufsausbildung.
Das duale System ist einer der traditionellen Stärken Deutschlands.
Mit ebenfalls sehr guten Aussichten auf einen Arbeitsplatz, sagt Ludger Schuhknecht, der Vizegeneralsekretär der OECD. Ein Problem in Deutschland bleibt aber die hohe Zahl von Menschen ohne Schulabschluss oder Berufsausbildung.
Unter den 25- bis 34-Jährigen ist dies mehr als jeder Zehnte. Und nur etwas mehr als die Hälfte der Geringqualifizierten gehen in Deutschland einer Beschäftigung nach.
Positiv laut Studie ist die überdurchschnittliche Bereitschaft, an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Und zwar über alle Altersgruppen hinweg. Rechnet man alles zusammen, gibt Deutschland 4,2% seiner Wirtschaftsleistung für Bildung aus. Der Durchschnitt aller OECD-Staaten liegt höher, bei 5% des Bruttoinlandsproduktes. Aber so OECD-Vizegeneralsekretär Schuhknecht, im Umgang mit Bildungsausgaben sei Deutschland relativ effizient.
Unser System ist nicht unterfinanziert, aber man kann immer sich überlegen, wo man noch Schwerpunkte setzen, wo man vielleicht auch die Prioritäten mal anders setzen muss. Es gibt einige Länder in Europa, die geben viel mehr Geld aus Deutschland und schneiden sehr viel schlechter ab.
Dass einige asiatische Länder wie Japan, Südkorea oder Singapur im OECD-Vergleich über Deutschland liegen, sollte vor allem eins sein, so Schuhknecht. Ein Ansporn.
Dagmar Pepping über die Bildungsstudie der OECD. Und damit endet das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.